Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
So, schönen guten Morgen, Ewald. Die besinnlichen Tage sind vorbei. Dienstagmorgen, jetzt müssen wir uns schon wieder streiten. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich dachte, wir können jetzt mal ein bisschen diese ruhige Zeit mit rübernehmen in die nächste Arbeitswoche.
Wir müssen uns streiten. Erstmal guten Morgen, Michael. Besinnlichen Tage vorbei. Ich habe immer besinnliche Tage. Ich lasse mir das nicht einreden, dass ich nur an Ostern, Weihnachten irgendwie über irgendwas nachdenken soll. Aber gut, worüber müssen wir uns streiten?
Naja, wir verlagern jetzt sozusagen die Redaktionskonferenz, ja, die wir gerade durchgeführt haben, in den Podcast hinein. Und wir haben uns parallel nochmal die Zusammenfassung von Werder Bremen angeguckt, weil es da diskutable Szenen gab in Sachen rote Karten. Und sind wir uns beim ersten einigermaßen einig und bei der roten Karte gegen Lacroix, ihr seid gleich im Bild und wisst, worum es geht, sind wir uns nicht einig. Ich sag richtige Entscheidung und du willst mir erzählen, weil das kann er ja gar nicht, das kann niemals eine rote Karte sein. Wieso?
Naja, so krass habe ich es nicht gesagt. Ich habe es ja auch gerade erst zum ersten Mal gesehen. Ich habe ja keine besinnlichen Tage, sondern Familientage gehabt mit Besuch. Deswegen konnte ich mir nicht alles anschauen. Aber die rote Karte von Jung von Werder Bremen, da finde ich, dass Herr Stegemann daneben liegt, weil der hält ihn klar, das ist ein klares Foul. Und wenn Elfmeter gewesen wäre, dann hätte er auch keine rote Karte gegeben. Wenn das jetzt im 16er 10 Zentimeter weiter gewesen wäre, dann hätte er ja gesagt, Elfmeter, alles gut, gute Bestrafung oder ausreichende Bestrafung. Und dann, aber Friedl ist auf einer Höhe mit ihm, der Torwart, der Ball geht so ein bisschen nach halb rechts oder halb links weg, je nach Perspektive. Also, dass ich da eine hundertprozentige Torschance erkenne mit den beiden, weiß ich jetzt nicht. Aber ist ein klares Foul. Es ist grenzwertig. Und Lacroix habe ich im ersten Moment gesagt, wieso, der will den doch gar nicht faulen. Der wollte den Ball zurückspielen zum eigenen Torwart. Und der andere, der Stürmer von Bremen spitzelt ihm den Ball weg, aber dann hast du mit Recht mich darauf hingewiesen, dass er dann den Arm rausnimmt. Er hat sich erschreckt, dass er hat ihn nicht gesehen und plötzlich sieht er ihn und nimmt den Arm raus und drückt ihn damit zu Boden, was natürlich der Stürmer auch annimmt. Also beides ist ein bisschen grenzwertig, aber man kann es offensichtlich vielleicht in etwa
doch
eventuell vertreten.
Gut, das sind wir hier gleich mal in die Fachanalyse gegangen. Ja? Weil der ein oder andere von euch, wie zum Beispiel Peter Maciejewski-Wilk, der Meinung ist, das war ja wohl der Flop des Wochenendes, der Schiedsrichter. Ja. Fanden wir jetzt dann unterm Strich nicht ganz so.
Ja.
Da haben wir schon Schlimmeres erlebt. Aber wir haben das gleich knallhart aufgenommen.
Ja, wenn wir schon mal bei den Schiedsrichtern sind, ich meine, das ist ja ein Lieblingsthema. Alle Schiris sind immer schlecht. Ich hatte so vorher überlegt, naja, vielleicht sollte ich mal so ein bisschen plakativ sein. Es gab drei große Fehlentscheidungen an diesem Wochenende. Dann hätte ich eine vom Schiri genommen, eine von irgendeinem Abwehrspieler und eine so im Privatleben, um mal die Absurdität klar zu machen, dass wir...
Hört sich gut an, mach mal.
Nein, ich habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt, weil ich eben andere...
Ich so.
Ja, weil wir, wie gesagt, Familienwochenende haben und hatten. Aber es ist wirklich so, wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht, dann stürzt sich die ganze Welt drauf. Das haben wir ja schon oft genug gehabt. Aber es waren ein paar Sachen dabei, die ich... Ich meine, wir reden ja auch über Fehler von Abwehrspielern, wir reden über Fehler in anderen Bereichen, kommen wir gleich nochmal zu, wenn ich an den VfB Stuttgart denke, was da jetzt gerade wieder so los ist, die kurz davor sind, in die Champions League einzuziehen und ein Hauen und Stechen bis zum geht nicht mehr, dass die eigenen Fans die Mannschaft unterstützen und schreien müssen, hört jetzt endlich auf, da oben euch zu behaken und zu hacken. Das ist ein Wahnsinn. Aber also über einzelne Dinge muss man einfach sprechen. Aber ich möchte nicht darüber sprechen, von einem Fehler, den ein Schiedsrichter macht, weil Fehler kann jeder machen. Jeder Spieler, jeder Schiedsrichter. Für mich geht es um grundsätzliche Dinge. Wenn ich ein Fehlverhalten eines Abwehrspielers nicht nur als Fehler, sondern als, sagen wir mal, als strukturelles Problem ansehe, dass er gar nicht das auf dem Schirm hat, verstehst du? Dass es immer wieder das Gleiche ist, sich durch die Beine schießen zu lassen, Stellungsfehler zu begehen, nicht mitzulaufen, Alibi-Grätschen zu machen, ich weiß nicht was. Das sind dann strukturelle Probleme, die nicht mit irgendeinem kleinen Fehler zu tun haben, sondern damit, dass meine grundsätzliche Auffassung von dem Job irgendwie entweder nicht richtig gecoacht wird oder ich habe es nicht mitbekommen. Und bei Schiedsrichtern ist es ähnlich. Ich sage dann oft, es ist eine Frage, eine grundsätzliche Frage, wie Schiedsrichter Dinge bewerten, also eine Bewertungsfrage und nicht eine Wahrnehmung ist eine Sache, aber es gibt ja Bewertungen. Wenn ich Herrn Willenborg sehe, den unser Freund Didi natürlich wieder in die Steinzeit geredet hat, was machen wir jetzt mit Herrn Willenborg? Da könnte man auch fragen, was machen wir denn mit Didi, der jetzt die Ablösung, das wäre jetzt ein ähnlicher Fauxpas wie Willenborg bei der ersten Handüberprüfung. 5 Minuten lang überprüfen die
ein. Das war bei Leipzig-Mainz, ne?
Leipzig-Mainz, ja. Dass Hanke Olsen den Ball gegen den Oberschenkel kriegt und sie kriegen es irgendwie nicht mit, vielleicht haben sie eine falsche Perspektive.
Vielleicht Bildausfall. Ja, Stromausfall in Köln, was auch immer.
Ja, ist ja
egal.
Wir haben
keine Erklärung bekommen.
Aber ich meine, es muss ja auch mal gut sein. Ne? Also, dass Didi fünf Minuten überprüfen die das. Es ist zu viel, aber ich muss auch nicht 5 Minuten immer über einen Schiedsrichter sprechen, der ja nicht alleine da sitzt. Und natürlich ist das für den VAR nicht so schön, wenn so eine Sache dann so lange dauert und so komisch läuft. Aber ich muss Didi nicht recht geben, sondern ich muss sagen, in dem Spiel sind noch 2 Dinge passiert, die für mich nicht nachzuvollziehen sind, wo ich dann denke, das ist jetzt kein Bewertungsproblem, glaube ich, sondern ein Wahrnehmungsproblem. Also, dass Leipzig mit meinem 0:0 nach Hause geht gegen Mainz, bei den Chancen, die sie hatten und bei einem krassen Elfmeter, für mich ist das ein krasser Elfmeter, der steht auf, der Xavi steht mit dem Fuß, Xavi fällt schon mal leicht, das wissen wir, aber er geht an dem Spieler vorbei, ist mit dem Fuß auf der Linie vom 16er, das heißt, es gehört zum 16er und wird komplett abgeräumt von Vandenberg in einer Preisklasse. Da kann man nicht auf die Idee kommen, dass das kein Foul ist. Also wenn ich meine, ich müsste keinen Elfmeter geben, da muss ich zumindest Foul geben. Und jetzt weiß ich gar nicht, ist er rausgegangen, hat er sich's angeguckt, hat es der VAR gemacht. Das war unglücklich, sage ich mal. Das war sehr unglücklich und das ist kein schönes Zeichen dann für den VAR, weil sich dann alle wieder draufstößen. Inklusive Didi. Hör jetzt zu, Didi.
So, und was war bei Schlager in der letzten Minute gegen Burkhardt? Ich meine, das haben wir ja oft genug gesagt. Ne? Wenn Stürmer irgendwie wollen, dass sie getroffen werden,
ja.
Wird es meistens trotzdem gepfiffen.
Ja, aber das ist so. Für mich ist diese Szene mit Burkhardt, dass darüber überhaupt diskutiert wird, dass das ein Elfmeter sein konnte. Es tut mir leid. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das mit Xavi 100%. Das ist für mich ein klarer Elfmeter. Bei Burkhardt auf die Idee zu kommen, das könnte ein Elfmeter sein, das ist mit der Lupe nach irgendeiner Berührung suchen. Der ist auf der ist auf dem Weg raus aus dem Strafraum. Sie verhaken.
Das ist scheißegal.
Sie verhaken sich gegen miteinander. Da kann ich keinen. Also das ist meine Wahrnehmung gewesen. Ich habe auch keine Lust mehr, das nochmal anzugucken.
Weil du gerade eben bei Lacroix ja auch schon daneben lagst. Nein, alles okay. Das passt schon. Das passt.
Ja, gut.
Also Didi nicht ablösen.
Wen? Didi?
Didi nicht ablösen.
Didi kann bleiben, wenn er.
Der will ja Tuchel auch ablösen. Er will alle ablösen gerade. Willenborg ablösen, Tuchel ablösen.
Didi kann bleiben, wenn er aufhört, alle anderen ablösen zu wollen. Er konnte sich soeben noch zusammenreißen, Willenborg nicht abzulösen. Was machen wir mit Herrn, dann wusste er jetzt nicht genau, wer es war, Herrn Willenborg. Und dann hat er sich
noch. Der kann ja in dem Fall übrigens ja gar nichts dafür, ne? Weil ja. Es ist ja der VAR, der sich die Geschichte anguckt. Also hat Daniel Schlager irgendwelche technischen Probleme vermutlich gehabt.
Was weiß ich.
Daniel Schlager ist ja jetzt eigentlich doch relativ schnell, würde ich mal sagen, in der Wahrnehmung. Und dann dürfte er auch das eigentlich relativ schnell erkannt haben, dass es eher kein Handelfmeter ist. Also irgendwas ist da ja schiefgegangen. Da verstehe ich dann auch wiederum nicht. Sagt uns doch einfach kurz, was war. Und gut.
Genau.
Erklärt kurz, was war.
Genau so.
30 Sekunden, fertig.
Dann nehme ich das raus. Vielleicht haben sie es auch gemacht, aber die Kollegen von dir haben gesagt, ich lasse mir doch nicht von irgendeiner Information eine gute Geschichte kaputt machen.
Naja, irgendjemand hätte es vermutlich dann doch aufgegriffen.
Ja, wahrscheinlich. Naja, also wie ihm auch sei, ich finde, man sollte die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, 5 Euro ins Phrasenschwein.
Oh, da warst du doch gerade.
Ja.
Du hast dich doch, du hast dich auch geweigert zu zahlen, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Effe wollte ja irgendwie da zum Einzahlen animieren, ja. Und dann ging es irgendwie in die Werbung. Bist du so knauserig wie der ein oder andere TV-Moderator?
Nein, ich habe bezahlt, aber das ist doch kein, wie nennt sich das? Was soll das sein? Was darf?
Phrase.
Das ist doch keine Phrase, wenn ich sage, der hat, was auf dem, was habe ich gesagt? Der wollte.
Irgendwas ihn, auf der Torte.
Auf der
wenn man
Torte.
Wenn man Blödsinn erzählt, kostet das natürlich auch 3 Euro.
Er wollte ihn, also normal sagt man auf dem Bierdeckel, oder der
ist. Du wolltest kreativ sein.
Keine Ahnung, das ist mir dann in dem Moment.
Das hast du schon im 16 erzählt gehabt. Da hatte ich mich auch schon gewundert, aber bei uns musst du ja nicht bezahlen.
Ja,
da hast du auch immer von auf der Torte austanzen erzählt. Ich habe auch gedacht, was will der denn jetzt? Aber okay.
Auf einer Torte, was weil die Torte ist ein bisschen größer als ein Bierdeckel, deswegen passt das nicht so. Verstehst du? Aber ist ja egal. Also Torte ist egal. Ist kein.
Also du hast nicht gezahlt.
Doch, klar. Aber
hast du?
Ist doch egal.
Okay.
Jetzt hast du mich wieder rausgebracht. Also ich finde, Didi muss sich ein bisschen zusammenreißen. Es steht ihm nicht zu, das sage ich jetzt ganz ausdrücklich, es steht ihm nicht zu, die Ablösung eines Trainers zu fordern. Das steht keinem Reporter, keinem Journalisten zu und auch nicht einem verdienten ehemaligen Weltklasse- und Nationalspieler. Das steht ihm nicht zu. Das passt nicht. Das
ist ich glaube, da muss man jetzt auch genau sein. Ich will ihm nichts unterstellen. Ich denke mal, dass er die These aufgestellt hat, dass man darüber nachdenken müsste. A, nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund. B, nach der Leistung. Und C, nach dem, was Tuchel so gesagt hat hinterher. Und D, vor dem Hintergrund, dass man ja noch die Champions League gegen Arsenal jetzt vor der Brust hat und man zumindest mal drüber diskutieren kann. Ich meine, wir hatten damals ja schon drüber gesprochen, als die Entscheidung öffentlich wurde. Letztendlich hat ihm ja, vermute ich, das souveräne Weiterkommen gegen Lazio in die Position geführt, dass er weitermachen konnte. So, jetzt sind wir im Grunde wieder in derselben Situation wie damals.
Ja, dann lass uns doch abstimmen. Ich finde, dann lass uns abstimmen wieder. Sollen wir das nur in Süddeutschland machen oder nach Landstrichen oder nach Vereinen? Nein, okay. Ich meine, also pass auf. Ich bin grundsätzlich anderer Ansicht. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich 25 Jahre oder so ähnlich Trainer war. Ich finde, ich habe schon 17 Mal darauf hingewiesen, dass Johannes B. Kerner und
Reinhold Beckmann.
Damals damit angefangen haben. Ach, jetzt muss man aber auch mal über den Trainer nachdenken. Und das hat sich irgendwie so verselbstständigt, als wenn das den Leuten zusteht. Ich weiß, dass wir in einer Medienwelt leben, only bad news are good news, und dass man sich das herausnimmt. Aber da stehen immer Menschen dahinter, da steht eine Familie dahinter. Das ist eine Respektlosigkeit hoch 3. Und ich habe das schon oft gesagt, dass umgekehrt viele sich da keine Gedanken drüber machen. Du machst deinen Job, du versuchst ihn so gut wie möglich zu machen, und dann sagt irgendeiner, ja, also was der da macht, da müssen wir drüber nachdenken, ob man den jetzt ablöst. Viele, die kommen nicht in die Situation. Das habe ich bei Journalisten dann gesagt, ja, wir können auch mal drüber nachdenken. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ist das jetzt ihre letzte Chance? Mein Sohn hat mich darauf hingewiesen.
Da wäre ich ja dabei gewesen.
Wäre das im Doppelpass? War das im Doppelpass?
Fernsehinterview,
ich glaube, im Doppelpass sogar, vor Jahren. Ist das jetzt Ihre letzte Chance in Gladbach? Dann habe ich zu dem gesagt, könnte das sein, dass das vielleicht auch Ihre letzte Chance im Doppelpass ist, wenn Sie weiter so einen Blödsinn erzählen? So, also, verstehst du? Das ist irgendwie so, ich bin der Kritiker, ich bin über allem erhaben und du stehst hier in der Öffentlichkeit, verdienst viel Geld und wenn du nicht erfolgreich bist, dann fordere ich mal eben deine Ablösung. Es ist für mich ist es unerträglich. Und ich
Ewald, aber da gibt es einen kleinen Unterschied.
Ah,
wir
ja?
reden jetzt ja nicht über einen Trainer, der 14. ist bei einem Club, der sowieso von Anfang an darum kämpft, in der Klasse zu bleiben und jetzt zweimal verloren hat. Sondern wir reden ja über eine Situation, wo klar ist, dass der Trainer geht nach dieser Saison. Klar ist, dass der FC Bayern seine Ziele national nicht mehr erreichen wird. Oder hast du da noch irgendwelche Zweifel?
Was weiß ich, was sie dieses Jahr für Ziele haben. Weißt du das?
Stimmt, vielleicht wollen sie nicht absteigen.
So, weißt du,
das,
weißt
das,
du
das, es? Das glaube ich safe.
Weißt
ja,
du
es? Weiß ich. Viele ja, so wie sich jetzt beispielsweise Uli Hoeneß wieder äußert, bin ich ziemlich sicher.
Nach jahrelanger Dominanz ist es doch durchaus möglich, dass wir im Süden Deutschlands, auch wenn Söder immer noch nicht einsichtig ist und abenteuerlich lächerliche Statements über Standortpatriotismus von sich gibt, absurd, kann es doch durchaus sein, dass Bayern München sagt, boah, 10 Jahre lang, die Bundesliga wird immer langweiliger, jetzt müssen wir uns mal zurückhalten. Wir schmeißen den einen oder anderen raus, wir machen eine komplette Wechsel einer Führungsspitze. Und vielleicht ist es ihr Ziel gewesen, einfach mal die anderen durchatmen zu lassen, zu sagen, komm, lass mal einen anderen deutscher Meister werden. Auch wenn,
ja.
Sagen wir mal, auch wenn man jetzt sagen muss, sie waren dieses Jahr nicht in der Lage, Leverkusen aufzuhalten, zum Glück. Aber gut, könnte ja sein, um eine erneute Meisterschaft in den nächsten Jahren, einer erneuten Meisterschaft, irgendwann eine andere Wertigkeit zu geben.
Du meinst auch mit einer gewissen Vorfreude vielleicht sogar.
Was weiß ich.
Entgegenzutreten.
Ist doch durchaus möglich. Aber komm, lass uns aufhören, sonst kriegen wir den.
Nee. Dann lass uns da mal ruhig dranbleiben. Dagegen spricht natürlich, wie angepiekst die Bayern immer noch sind. Also das hast du bestimmt mitbekommen oder sonst habe ich es dir kurz, wie Hoeneß sich geäußert hat zu diesen Vorfällen in Bochum zum Beispiel, als Bayern ja verloren hat. Da gab es ja auch die Tennisbälle, die geworfen wurden und Hoeneß hat daraus ja jetzt einen Zusammenhang gemacht, dass der FC Bayern da aufgrund dieser Unterbrechung durch die Tennisbälle verloren hat, hat die eigenen Ultras auch noch gebasht nach dem Motto, ihr sagt doch immer, ihr habt unseren Verein so lieb und dann macht ihr das. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist dieses sensationelle Plakat. Hast du das gesehen?
Nein.
Von den Bayern-Fans?
Nein.
Als Replik auf diese Worte von Hoeneß. Für euren scheiß Fußball seid ihr doch selbst verantwortlich. Sensationell. Mit das Kreativste der ganzen Saison, muss ich sagen, was die Fans so gemacht haben. Also, die Bayern. Ich habe eine kleine Theorie, darf ich die kurz zum Besten geben? Vor dem Spiel gegen Dortmund. Es ist doch alles Psyche, oder, Ewald? Fast alles ist Psyche. Die kommen ins Stadion gegen vermutlich 17 Uhr oder sowas. 18:30 Anpfiff. In Leverkusen steht es zu dem Zeitpunkt 0-1. So, wir gehen also an den Monitoren vorbei in die Kabine. Bekommen mit, oh, da steht es 0-1. Top motiviert nochmal jetzt gegen Dortmund, wer weiß. Und dann gehen sie raus zum Warmmachen und sehen, scheiße, Leverkusen 2-1 gewonnen.
Naja, gut.
Kann so da irgendwas dran sein?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde das gerne, ich würde das nochmal konkretisieren. Also, erstmal, damit ich das nicht gleich nochmal machen muss, was ich da eben gesagt habe, ist natürlich, das war natürlich Blödsinn, dass Bayern ganz andere Ziele hat. Aber für mich ist diese Diskussion, öffentlich die Ablösung eines Trainers zu fordern, egal in welcher Konstellation man sich befindet, eine grundsätzliche Geschichte, die ich in Abrede stelle, dass Leute dazu ein Recht haben. du kannst jetzt sagen, okay, alle Saisonziele verfehlt und im Sommer geht er auch schon mal. Okay, ist vielleicht nochmal eine extremere Situation, aber ich finde einfach grundsätzlich diese Art und Weise, sich herauszunehmen, Aufstellungen zu beeinflussen, Trainerentlassungen oder Einstellungen zu beeinflussen, das ist etwas, was eigentlich mit Journalismus nichts zu tun hat, weil Journalismus, da geht es darum, über die Realität zu berichten oder das, was ich für die Realität halte, hat auch mit Wahrnehmung, mit allem zu tun, aber nicht die Realität zu beeinflussen. Wir sind auf dem Wege, dass Journalismus immer mehr sich herausnimmt, die Realität zu beeinflussen. Sogar mit Nachrichten, die teilweise erfunden sind und mit Eingriffen in die, also ich schaffe Realität. Wie oft habe ich das schon gesagt in all den Jahren, es gibt Leute, die Ablösung fordern von Trainern und damit in die Fanszene hineinwirken, im nächsten Spiel stehst du beim ersten Fehlpass schon unter Druck, die Spieler, der Trainer. Das ist eine für mich unzulässige ich kreiere im Grunde genommen eine Realität, anstatt darüber zu berichten. Das ist eine wechselseitige Beeinflussung. Jetzt kann man mir Naivität unterstellen, aber ich denke, dass wir das überall haben und auch in der Politik wird ja sogar mit solchen Bandagen gekämpft, dass man Fake News verbreitet, um Stimmen zu bekommen, um Leute zu diskreditieren. Das ist kein guter Weg. Also, das ist eine grundsätzliche Sache. Aber das, was du jetzt gesagt hast, natürlich spielt das eine Rolle. Ich meine, Ich setze noch einen drauf, da müsste man meinen Sohn Joscha noch mal befragen, der war ja gestern hier zu Besuch mit seiner ganzen Familie und dann hat er mir ein Video, er war in München, er war bei dem Spiel und er hat mir ein Video gezeigt, also was er aufgenommen hat, wie sie reinkommt.
Er ist Kameramann, muss man dafür für den
genauso.
Hinterkopf vielleicht
genau wissen. Genau so, er hat die Szene, ich hoffe nicht, dass ich das jetzt falsch wiedergebe, wie Thomas Müller vom Bus Richtung Stadion geht.
Ja.
So, und guckt oben in die Kamera. Aber das kann ja dann, wenn 18:30 Anstoß ist, wann kommt man so an? 17:15?
Na, ich habe doch gesagt, so 17 Uhr, 17, 15.
Ja, aber da stand es ja noch 0:01. Ne? Also ja. Er hat mir eine Szene gezeigt, wie Thomas Müller oben auf den Bildschirm guckt, die da auch hängen und guckt und guckt und guckt und auf einmal verändert sich sein Gesicht und könnte sein, dass das der Ausgleich schon war oder ja, das andere kann es nicht sein, der Siegtreffer, ne? Also lassen wir das.
Obwohl mich das fast wundern würde.
Was denn?
Also mal gut, weiß ich, was sie für Regeln im Bus haben, aber
Nein.
Man müsste
nicht im Bus.
Du willst, normalerweise verfolgst du doch, was gerade passiert, oder nicht, als Spieler?
Naja, gut, aber wenn du kommst ja eigentlich, wir sind immer anderthalb Stunden vorher angekommen. Also wenn 18:30
Uhr. Ja, genau, das wäre 17 Uhr.
17 Uhr. Kann aber auch sein, so, dass sie 17:15 und dass dann in dem Moment vielleicht gerade der Ausgleich fällt. Aber
kann auch sein, ja.
Oder sie das waren
ist eine Spekulation.
Joscha hat zu mir gesagt, das war der Siegtreffer. Kann ich mir ja, muss ich nochmal nachfragen, aber ich habe so verstanden, dass es der Siegtreffer gewesen wäre. Und wenn die, natürlich kriegen die das mit, ob es in der Kabine sind, ob es auf dem Weg in die Kabine ist, ist doch ganz egal. Und wenn ich jetzt zum fünften, sechsten Mal mitbekomme, dass Leverkusen vielleicht das Spiel verliert und dann in der Nachspielzeit zwei Tore erzielt.
Leverkusen, wie irgendeiner erfunden hat, fand ich ganz gut. Ja. Wahrscheinlich britische Wurzeln, der Mann oder die Frau oder wem auch immer das eingefallen ist, Bayer Leverkusen. Ja.
Auf jeden Fall sieht man einfach auch im Spiel, dass das, ob das jetzt die Wirkung war, ich denke mal schon, dass das eine Rolle spielt. Ich bin 10 Punkte hinten dran, habe noch 7 Spiele oder 8 in dem Moment noch. Ne? Kann sein, dass das so eine Auswirkung hatte. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich Dortmund, das darf man auch nicht vergessen, ich habe Dortmund erstmals seit langen Wochen mit einer richtig, trotz positive Ergebnisse, mit einer richtig guten Gesamtleistung gesehen, und zwar defensiv, kämpferisch, läuferisch und auch fußballerisch. Aber sie sind auch auf den Bayern München getroffen, die im hinteren Bereich passiv, einfach passiv waren. Die sich das, so wie Frankreich gegen Deutschland, die standen hinten so drin und haben gesagt, ja, lass die doch mal ein bisschen spielen und gucken, bis sie dann da einen drin hatten oder bis sie dann die Tore gemacht haben. Also die waren komplett passiv und waren relativ, also als Mannschaft hat Bayern München sich nicht komplett dagegen zur Wehr gesetzt. Das war einfach so. Aber Dortmund hat es sehr, sehr gut gemacht. Das muss man sagen.
Also was ja auffällig war, da kommt das Thema Nationalmannschaft auch nochmal mit rein.
Genau.
Hummels und Schlotterbeck machen ein Riesenspiel.
Ja, das gut, dass du das ansprichst. Das ist von verschiedener Seite auch angesprochen worden. Und das muss man nicht so ganz wegdiskutieren. Das ist ja klar. Also die Dortmunder Spieler sind sehr, sehr kritisiert worden. Es ist niemand außer Füllkrug nominiert worden und es steht auch jetzt nicht auf der Agenda, dass da vielleicht noch welche dazukommen könnten. Und das ist natürlich etwas, was die Leute anpiekst. Das kann durchaus sein, dass ein Teil dieser Leistung eben auch damit zusammenhängt. Andererseits muss ich sagen, Brandt, wenn ich das richtig gesehen habe, spielt auf einer Position, wo ich ihn eigentlich, weiß nicht, ob er jetzt wirklich auf der 10 war.
Ja, mehr oder minder, ne? wenn du Sancho und Adeyemi noch drin hast.
Ja, Can und Mecha geht auch nach vorne, aber Brandt ist für mich kein Außenstürmer und kann wirklich seine Qualitäten hinter einer Spitze richtig gut einbringen. Das kann vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Aber du hast recht, Schlotterbeck, Hummels. Hummels war überragend. Schlotterbeck hat auch eine ganz andere konzentrierte Leistung geboten, als ich das manchmal so sehe. Adeyemi, Sancho, die Flügel gut besetzt. Also da ist dann wieder alles zusammengekommen. Meier mit tollen, der Torwart mit tollen Aktionen. Das war absolut verdient. War eine tolle Leistung von Dortmund und Bayern.
Und du hättest auch eine rote eher gesehen, ne? Haben wir auch kurz drüber gesprochen, gegen Riasson.
Ohne dass ich...
Riasson gegen Musiala.
Ja,
ohne. Hätte die Nummer natürlich auch nochmal anders gemacht, nach einer halben Stunde.
Das ist nicht gezeigt worden. So war es, ne?
Ja, Logo.
Ja, es war... Naja, wenn ich die anderen roten Karten sehe, die teilweise gegeben wurden, werden, dann hätte man darüber nachdenken können. Riasson ist für Dortmund ein ganz, ganz wichtiger Spieler und muss man ein großes Kompliment geben, aber er ist auch manchmal ein bisschen, wie soll ich es sagen, also das geht manchmal übers Ziel hinaus, da muss er ein bisschen aufpassen.
Also insgesamt... Dortmund auf jeden Fall mit einer bemerkenswerten Leistung, das muss man einfach mal dann auch sagen, so oft wie sie kritisiert werden. Diesmal der BVB sagt Löwe 1860, Markus Ripken sagt auch der BVB ist top des Wochenendes und ich glaube, da können wir uns anschließen. Hummels, müssen wir noch einmal kurz über dieses Handspiel reden?
Nein.
Wo Tuchel sich so wahnsinnig aufregt, obwohl da auch die Auslegung ist auch immer wieder anders, ne? Ist immer wieder anders.
Ja, Moment mal, redest du jetzt von dem Kopfball von Dyer?
Da, wo er den Ball an den Fuß kriegt, ja. Und dann kriegt er ihn ganz oben, touchiert den Arm. Ich finde ja auch, das ist wieder so eine Fußballersicht sozusagen. Das ist niemals ein Elfmeter, aber wir haben andere gesehen in der Saison.
Ja, aber für mich war das der Safe des Wochenendes. Das war unfassbar. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich sehe diesen Ball. Ich habe gedacht, dass der Dyer den quer köpft. Ich denke, der braucht den doch bloß reinnicken ins Tor. Der steht am zweiten Pfosten, kriegt den Ball darüber und muss den nur reinnicken. Und in der Zeitlupe siehst du, wie Hummels, der wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat. Das ist das beste Spiel, was ich von ihm seit langer Zeit gesehen habe. Wie der da oben mit dem Fuß hinfliegt, jetzt, sodass man so fast auf die Idee kommen könnte, das war, glaube ich, auch noch so ein Punkt, gefährliches Spiel eventuell zu pfeifen. weil der war ja nun wirklich vielleicht einen halben Meter weg vom Kopf von Dyer. Und der Fuß war, ich keine Ahnung, kurz unter der Querlatte. Unfassbar, wie der da hingesprungen ist.
Wie ein Handballtor.
Das war unfassbar. Und der köpft den dagegen und von da prallt er an seine Hand. Das ist ungefähr so eine ähnliche Situation. Also da muss man sagen, Süle in der, was war das?
Was, Champions League?
Champions League gegen Paris? Oder was war denn das?
Ich weiß nicht mehr. Ich weiß, was du wirklich
siehst. Oder war das Nationalmannschaft? War das Nationalmannschaft?
Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall.
Ja, Mbappé war das doch. Mbappé spielt den Torwart aus.
Ja. Und dann kommt er nur angerauscht.
Und dann kommt er angerauscht, grätscht. Und Mbappé denkt gerade, es fliegt der Ball ins Tor. Auf einmal reißt er den Fuß hoch und spielt er von der Linie. War das Länderspiel?
Nein, das war Champions League. Lass uns wieder weitermachen. Alles gut.
Okay, auf jeden Fall der Save des Wochenendes und alles gut. Aber du hast jetzt gesagt, Dortmund, das muss man mal sagen, jetzt wenn man die Gesamtleistung der letzten Monate sieht, so vom Fußballerischen her, auch in der Champions League, habe ich ja gesagt, das hat mir nicht so gefallen. Aber diesmal war das was ganz anderes. Für mich ist Leverkusen. Ich habe Leverkusen mir angeguckt. Ich habe wovon reden wir jetzt?
Samstag.
Am Samstag. Samstagnachmittag. Ich wollte das einfach sehen. Ich wollte sehen, wie sieht das aus? Jetzt hier Leverkusen gegen...
Einen Tag nach der Verkündung von Xabi Alonso, dass er in Leverkusen bleiben wird.
So.
Ohne Konjunktiv mal. Das fand ich gut. Ja. Ein Trainer, der einfach sagt, ich bleibe.
Ja.
Ich gehe nicht zu Bayern, ich gehe nicht zu Liverpool. Ja. Das musst du mir erstmal erklären. Versetz dich mal in seine Situation.
Mhm.
Es ist Länderspielpause, dich rufen 1000 Leute an. Irgendein Berater wird er sicherlich haben. Ich rufe der Berater an. Es gibt Kontakt mit Bayern, es gibt Kontakt mit Liverpool. Dann ruft einer von Real Madrid an und sagt, ach, jetzt bleibt er noch ein Jahr in Leverkusen, danach kommst du nach Madrid. Wie kann man das alles verarbeiten? Wie schafft der Mann das?
Naja, weil ich glaube, dass Xabi Alonso diese Entscheidung, die er da jetzt getroffen hat, ich habe großen Respekt davor und ich finde es auch die richtige Entscheidung. Ich meine, wie lange ist er jetzt da? Wie oft haben wir das erlebt? Jemand geht irgendwo hin, ist dann ein Jahr richtig erfolgreich und sofort, jetzt muss ich aber hier hin, jetzt muss ich da hin. Und das kann oft eine Sackgasse sein. Also
es ist ja aber der auch nachvollziehbare Weg. Wenn Bayern München anruft, auch als Trainer, so oft ruft Bayern München dann halt nicht an, ne?
Naja, mag ja sein, aber ich sag mal, Xabi Alonso hat jetzt mehrere Eisen im Feuer. Xabi Alonso war jahrelang bei Bayern München, Xabi Alonso war jahrelang bei FC Liverpool und Xabi Alonso war jahrelang bei Real Madrid. Das heißt, er hat drei riesengroße Top-Vereine, bei drei riesengroßen Top-Vereinen ist er als Spieler unterwegs gewesen und das wahnsinnig erfolgreich, hat in seinem Heimatverein, wenn ich das richtig sehe, auch als Trainer schon in der zweiten Mannschaft gearbeitet. Also da passt alles irgendwie zusammen. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen leichter zu sagen, bei der Karriere, die Xabi hinter sich hat und bei dem Selbstvertrauen, was er auch ausstrahlt, dass er jetzt nicht unbedingt sagt, oh, jetzt hab diesen Karrieremoment muss ich nutzen, da werde ich nie wieder hinkommen.
Genau so.
Er hat eine Top-Mannschaft, er hat viele Spieler verbessert. Das ist einfach sichtbar. Man sieht es einfach. Die Art und das, der Fußball, den er spielen lässt. Ich sehe Spieler, die auch vorher schon da waren, die plötzlich auf einem anderen Level sind, deren Rolle besser ist, deren Performance besser geworden ist. Und sowas spüre ich als Trainer auch, dass ich dazu in der Lage bin, mit einer Spielphilosophie und mit meiner Art und Weise mit den Leuten umzugehen. Und dann habe ich vielleicht noch drei große Vereine in der Hinterhand, bin 42 Jahre alt. Wenn ich vorher noch keine Karriere hatte, möchte ich jetzt...
Dann ist die Sache vielleicht anders.
Möchte ich jetzt niemanden angucken, bin 36 oder 34 oder 32 Jahre alt und auf einmal ruft Bayern München an, kann schon mal sein, dass ich da ganz schnell hingehe. So, und
aber der kann ja vielleicht bald wieder zurückgehen. Die Bayern kriegen ja keinen anderen Trainer, sagen ja alle ab. Sebastian Hoeneß kommt nicht, Xabi Alonso kommt nicht, Ewald Lien kommt nicht.
Ja,
Hans Meyer kommt
mich nicht. Mich hat auch keiner gefragt.
Friedhelm Funkel ist vielleicht noch ein Kandidat, möglicherweise, nachdem er Lautern zum Pokalsieg führt.
So, jetzt lass uns mal, ja, das ist auch noch, das könnte auch noch passieren. Wahnsinn. Hat er das nicht schon mal irgendwo gemacht, wo er eingesprungen ist, dass er dann plötzlich im Pokalfinale stand? Oder war das umgekehrt? Das ist ein anderer. Irgendjemand ist abgelöst worden von jemandem und dann stand der plötzlich im Pokalfinale.
Weil er, fällt mir gleich ein.
Ja, weil ein Halbfinale anstand. Also,
so, sag mal lieber Leverkusen weiter. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ich entschuldige mich.
Alles gut. Leverkusen.
In höchster Art.
Leverkusen, also ich muss ehrlich sagen, ich habe, ich sag jetzt mal.
Also du hast dir 90 Minuten angeguckt, oder?
Ich habe mir die 90 Minuten Leverkusen.
Das muss ich sagen, da wirst du vermutlich messbar gewesen sein. Einzelspiel Bayer Leverkusen gegen TSG Hoffenheim auf Sky 8, da wird vermutlich jemand gesehen, das gesehen haben, gesagt, oh, guck mal hier, Ewald Lien ist auch dabei.
Aha, wieso? Wie kommst du da drauf?
Ich vermute mal, das war jetzt nicht das stärkste Feedback bei Sky am Wochenende. Nur eine Vermutung.
Wie das stärkste Feedback am Wochenende? Meinst du, das war danach Bayern gegen Dortmund oder was?
Jeder einzelne Sky-Kunde kann ja mittlerweile irgendwie schon nachverfolgt werden, wo er gerade dann guckt und wo er einschaltet. Das ist ja schon klar. Ne?
Okay.
So, und dementsprechend, sagen wir mal so, die Fanbase von Bayer Leverkusen hat sich schon ganz schön entwickelt. Dementsprechend wird es auch anteilig Sky-Abonnenten geben. Bei der TSG Hoffenheim bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wie groß da die Anzahl derjenigen ist, die 90 Minuten.
Also du bist jetzt, das ist jetzt ganz dünnes Eis, auf dem du dich da gerade bewegst. Also ich sag mal, ich bin jetzt unverdächtig, den Konzern, der hinter Bayer Leverkusen steckt, ein großer Anhänger dieses Konzerns zu sein, obwohl sie sich scheinbar, weiß ich nicht, ob sie sich bemühen, das besser zu machen. Aber der Fußball, den diese Mannschaft und dieser Verein spielt, da bin ich der allergrößte Fan. Das ist für mich im Moment das Beste, was ich in Europa sehe, hätte ich jetzt fast gesagt. Da kann man noch, klar, das kann man jetzt vielleicht mit der Premier League noch nicht so vergleichen. Die Intensität hier in der Bundesliga, wenn Leverkusen gegen Stuttgart spielt, vielleicht, aber wenn Liverpool, Man City, Arsenal, wenn die untereinander und gegen andere spielen, mag sein, dass das nochmal eine höhere Intensität ist. Kann ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen, aber ich liebe es einfach, sie spielen zu sehen. Das gefällt mir unfassbar. Und ich habe mitgezittert, das muss ich wirklich sagen, weil ich einfach möchte.
Was? Du hast gezittert mit Leverkusen?
Ja, weil ich gedacht habe, naja, erstens ist es so, ich habe dir das schon mal gesagt, ich mag es, wenn die Mannschaften, die den schönsten und besten Fußball spielen, wenn die dann auch gewinnen. Und Leverkusen, ich habe das jetzt schon mehrfach gesehen, Leverkusen hat sich bisher noch nie dazu hinreißen lassen, in Situationen, wo sie zurückliegen, irgendwie mal mit der Brechstange arbeiten zu und lange Bälle nach vorne zu spielen, die alle wiederkommen. Dadurch verliere ich mein Selbstvertrauen, ich spiele keinen Fußball mehr. Und dann geht's auch meistens in die Hose. Sie haben damit Erfolg gehabt, dass sie immer wieder auch bei Rückständen, auch im UEFA-Pokal.
Ja, auch im UEFA-Pokal, ja.
Irgendwie.
Auch im Texaco Cup.
So, dass sie es geschafft haben, indem sie weiter Fußball gespielt haben, irgendwann mal doch zum Erfolg zu kommen. Und ich muss sagen, bei allem Respekt vor Hoffenheim, der Reporter hat gesagt, boah, super, wie Hoffenheim das wegverteidigt. Ich konnte da nichts super dran erkennen. Es tut mir leid. Ich stehe mit 10 Mann um den eigenen 16er herum. Keine Ahnung. Wenn ich schon so spiele, dann hätte ich mir gewünscht, Wout Weghorst, großen Respekt, wie er sich reinhaut, was er macht. Aber wenn ich so spiele, dann könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, ich spiele mal mit Bebu und Bayer vorne. Wenn ich auf Konter spiele. So waren sie im Grunde genommen auf Bebu auf Bayer alleine angewiesen und Bebou kam dann für Bayer rein. Also, aber diese ganze Art und Weise, ein Spiel anzugehen, klar, man kann sagen, Leverkusen ist das Maß aller Dinge im Moment, aber das muss ich jetzt nicht noch abfeiern, dass die super verteidigen. Das ist
Ja gut, die führen 1-0 in Leverkusen. Was erwartest du jetzt?
Nein, das war ja vorher schon so, von Anfang an. Das war von Anfang an so, dass sie ganz, ganz nicht erst, wo sie geführt haben. Sie haben hinten drin gestanden in einer Preisklasse, was mir, tut mir leid. Also da kann ich nicht so viel mit anfangen. Das ist, aber das ist der Trend mittlerweile. Und ich habe mich einfach, und dieses Tor, das war toll gemacht von Bayer mit dem Doppelpass und mit Weghorst, super Doppelpass mit Weghorst. Und da hat Andrich mal einmal geschlafen. Sie waren ein bisschen nachlässig. Da hat das ein oder andere Mal wieder einen Ballverlust gehabt, ne, wo er sich den Ball vom Fuß nehmen lässt. Aber ich bleibe dabei, der Tam muss spielen und also auch in der Nationalmannschaft und der Andrich sowieso. Aber da waren sie in der ersten Halbzeit, ein paar Mal war das erste Halbzeit, ne? Das Tor, ne? Mhm.
33.
So, da waren sie nachlässig und Andrich hätte diese Lücke schließen können, wenn er das antizipiert hätte. Er ist einfach so halb links oder halb rechts aus der Abwehrperspektive so stehen geblieben. Wenn er da hinten mit reingelaufen wäre, dann wäre dieser Doppelpass zum Bayern nie angekommen. Aber das zeigt, dass Bayer mit Recht da in der Auswahl ist beim DFB. Also das haben sie sich selber...
13 Saisontore in der Vorlage.
Ja, das haben sie sich selber...
Nicht so schlecht.
Ja, das ist echt top. Aber wie gesagt, ich habe ganz großen Respekt davor, wie sie dann weitergearbeitet haben und wie sie einfach den Ball laufen lassen, wie sie die Bälle ganz, ganz schnell wieder zurückerobert haben. Im Übrigen auch ein Leon Goretzka, wenn ich nochmal einen ganz kurzen Rückgriff auf Bayern München machen darf. Leon Goretzka, ja. Das geht immer komplett unter. Ich gucke da immer hin. Und ich habe bei dem Dortmund-Spiel, wenn irgendjemand hinten den Ball nochmal erkämpft hat von Bayern, war das Leon Goretzka. In letzter Sekunde und da nochmal und hier nochmal und dort nochmal.
Ich bin auf deiner Seite.
Immer
also
wieder.
Ich habe das gegen Lazio 90 Minuten gesehen. Ja. Da hat er die Rolle perfekt aus meiner Sicht ausgeführt. Und das könnte der 100%.
Ja, und auch gestern.
Keine Frage.
Und auch gestern war er immer wieder in... Da schaut noch keiner hin oder das sagt dann keiner. Aber ich schaue dann natürlich und gucke, was macht er jetzt? Und zack, er war es wieder, der irgendwelche Dinge noch gerettet hat und erobert hat und gemacht hat. So, und also ich habe mich einfach gefreut. Ich habe nicht mehr dran geglaubt irgendwo, dass...
Naja, die hatten insgesamt, waren es glaube ich 34-6 Schüsse oder so. Und irgendwann kommt ja nun wirklich mal so ein Spiel, wo es dann halt nicht mehr klappt, ne?
Ja, eben. Also das ist eben so.
Und du hast doch aufgepasst diesmal. Bist nicht auf Klo gegangen.
Nein, überhaupt
bist
nicht.
Bist dran geblieben.
Ich bin dran geblieben. Das war ja das sonst wäre das in die Hose gegangen. Das ist völlig klar.
Ja, oder bei dir halt, ne?
Was denn?
Oder bei dir.
Ja, das auch. Nein, also unglaublich. Aber es ist halt im Grunde genommen eine Belohnung dafür, dass sie ihren Stil durchziehen und auch, dass er wechselt. Ne? Hofmann, man sieht, dass Hofmann noch nicht wieder in dieser Verfassung ist. Kann er ja auch gar nicht. Aber man hat das gesehen, was er für Riesenchancen hatte. Aber es nützt ja nichts. Sie haben ja jetzt am Mittwoch haben sie wieder ein Pokalspiel und dann geht's in der Euroleague wieder weiter und so weiter und so fort. Es ist eben so, wie er schon mal gesagt hat. Man muss wechseln, man muss die Leute... man muss den Leuten Spielzeit geben, damit eben nicht immer die gleichen spielen. So, Adli kommt rein und macht Alarm, Borja Iglesias kommt rein, Teller sowieso. Der Teller ist für mich ein ähnliches Talent wie auch der Tell bei Bayern München. Da sind wieder ein paar junge Jungs, Wahnsinn, was die da auf die Platte bekommen. Auch Stanisic wieder top, sich eingefügt.
Er hat das bleibt der für mich größte Witz der Saison bei den Bayern. Also Stanisic abzugeben und Boé für 30 Millionen zu holen, das wird mir keiner erklären können, die Nummer.
Ja, da müssen wir den Mann ablösen, der das Geld
gibt's ja auch nicht mehr.
Die
sind ja alle weg.
zur Verfügung gestellt hat.
Max Eberl ist ja jetzt am Machen, so. Der soll, ne? Der hat ja auch keine Ostereier gesucht, der sucht ja einen Trainer. Mal gucken, ob er irgendeinen findet.
Also,
lass uns doch, wenn wir bei Leverkusen sind,
ja.
Lass uns auch noch kurz den DFB-Pokal ranhängen gleich. Der steht ja nur morgen und übermorgen an.
Ja.
Wenn es in Saarbrücken nicht wieder so regnet, dass das Spiel vielleicht ausfallen muss, das droht schon wieder.
Ja.
Ich will nicht schon wieder über die Schuhwahl reden. Da haben sich der ein oder andere drüber aufgeregt. Wir haben zu lange über Schuhwahl und Stollen und so
auch schon wieder
letzte Woche. Mhm. Ja, aber weiß ich. Auch viel zu lustig und viel zu flapsig und viel zu albern. Na, das ist hier ein seriöser Sport-Podcast. Ne? Hier wird nicht gelacht.
Genau. Ja, nein, wenn das so ist, dann bin ich weit davon entfernt, mich bei irgendjemandem dafür zu entschuldigen. Es tut mir leid.
Wir machen hier, was wir wollen.
So, nein, mir macht es Spaß und uns macht es Spaß. Und wenn Einzelne das jetzt nicht, Einzelne nicht mitgehen können, weil sie gerade vielleicht
man kann jederzeit ausmachen, das ist das Gute.
Einen schlechten Tag hat. Aber ich meine, wenn jemand einen schlechten Tag hat, kann er sich doch vielleicht auch mal mit reinziehen lassen. Aber wir sind in einem freien Land, ist das so? Egal.
Na, doch.
Ja,
doch,
okay. Ja. Na dann. Also, was noch?
Saarbrücken, Kaiserslautern. Das ist ein richtiges Derby. Dass es das nochmal in einem DFB-Pokal-Halbfinale gibt. Also das konnte wirklich kein Mensch vorhersehen. Auch da wieder, wer sowas, man kann ja auf alles wetten, wer sowas vorhergesehen hat, Kompliment.
Also das, ich muss auch sagen, das hat es ewig nicht gegeben, so etwas. Aber ich habe ja schon vor Wochen gesagt, dass St. Pauli hat eine Riesenchance. Eigentlich jeder hatte da eine Riesenchance, dieses Jahr durchzukommen. Und dass im Grunde genommen im Halbfinale noch ein Erstligist dabei ist, das kann ich mich nicht daran erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hat, ne? Dass mal ein Zweitligist ins Finale kommt, ne? Aber es könnte ja sogar ein Drittligist jetzt ins DFB-Pokalfinale kommen, ne? Und Düsseldorf hat...
Ja, das ist ein schönes Finale, Saarbrücken gegen Düsseldorf.
Genau so. Düsseldorf hat in St. Pauli gewonnen, nachdem sie zu Hause in der Meisterschaft gegen St. Pauli verloren hatten. 3 Tage später haben sie dann da gewonnen und die haben es gut gemacht. Düsseldorf ist ja auch traditionell, historisch gesehen, eine Pokalmannschaft. Das ist ja schon immer so gewesen. Es ist ganz...
Lautern auch.
Es ist total komisch, ne? Dass so bestimmte Traditionen, warum, wie auch immer und mit welchen keine Ahnung, unsichtbaren Mächten das zu tun hat, immer irgendwie dabei sind. Ne? Also Saarbrücken, Kaiserslautern, das ist schon der Wahnsinn. Aber ich habe ja ein bisschen Wasser muss man in den Wein gießen. Ohne diese fehlende Drainage glaube ich nicht, dass Saarbrücken...
Apropos Wasser.
dass Saarbrücken jetzt, bei allem Respekt, ich habe Saarbrücken bei Arminia Bielefeld gesehen? Ich glaube ja. Und da habe ich sie, kannst dich erinnern, habe ich sie doch gelobt. Da sagst du, die stehen an 13. Stelle oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war schon, wie gesagt, in der zweiten Liga, in der dritten Liga kannst du ja, gibt es keine drei Klassengesellschaft, sondern da kann jeder jeden schlagen. Und Saarbrücken hatte mich damals überzeugt. Aber diese Art und Weise, was ich da jetzt gesehen habe, das ist schon grenzwertig, wenn ich dreimal mit, wie soll ich es sagen, Wasserschlachten da schlage im Pokal. Aber gut, wie auch immer. Also
ja, und dein Freund Friedhelm Funkel hat ja Saarbrücken jetzt auch zum Favoriten ausgemacht in dieser Begegnung. Da hat der ein oder andere gesagt, das ist ja wohl ein April-Scherz, Friedhelm. Was soll der Quatsch? Und er hat nochmal bestätigt, nein, nach den bisherigen Auftritten des ersten FC Saarbrücken im Pokal ist Saarbrücken Favorit.
Ja, da hat er recht. Also okay. Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, Wahnsinn. Saarbrücken, Kaiserslautern. Tja, was soll ich dazu sagen? Also ich bin mal gespannt. Heute ist erstmal Saarbrücken. Ich sehe hier auch schon so ein paar Wolken.
Ja, ich weiß nicht, es soll auch wieder regnen. Aber der Platz war wohl gestern in einem sehr guten Zustand. Was das bedeutet für heute, wissen wir noch nicht.
Die Wolken, ich weiß nicht, wie die Windrichtung ist. Ich kann es nicht genau erkennen, wo das Ganze hinzieht. Aber jetzt kommt meine Familie wieder. Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit. Jetzt müssen wir uns ranhalten.
Oh, jetzt müssen wir uns ranhalten.
Ganz was kurz, was wollte ich noch sagen? Also lass mal hinter Leverkusen, das könnte ein Härtefall geben. Leipzig oder Dortmund, wer jetzt in die Champions League einzieht.
Na, das wissen wir ja noch gar nicht. Vielleicht kommen ja fünf rein, ne? Aufgrund
der Veränderung. Ach so, das kann auch noch sein. Stimmt. Ja. Aber unten im unteren Bereich, Darmstadt ist fast weg mit 14 Punkten. Nach 27 Spielen ist das schon schwer, dass aber wir haben, also das würde ich gerne noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wir haben zwar Mannschaften, also die letzten drei haben natürlich schon Probleme, Darmstadt mit 14, FC und Mainz 05 mit 19 und 20 Punkten, aber dann haben wir sechs Vereine, die zwar 6 bis 8 Punkte weg sind von diesem Abstiegsbereich, aber von diesen sechs Vereinen sind im Grunde genommen 4 dabei, die eigentlich einen ganz anderen Anspruch haben. Ja, also ich sag mal, wenn VfL Bochum und Heidenheim zu diesen Vereinen gehören VfL hat 26.
Heidenheim hat 10 Punkte Vorsprung auf
Mainz. Ja, ich rede jetzt von Bochum 26, Wolfsburg 28, Gladbach 28, Union Berlin 29, Heidenheim 30 und Werder 30. So, dann sind das von 6 Vereinen, sind es im Grunde genommen 2, die, wo man sagen kann, naja, Bochum weiß das, Heidenheim wusste vorher nicht, wo sie landen. Dass sie da noch in der Region sind, ist normal, aber dass Wolfsburg, Mönchengladbach, Union Berlin nach den letzten Jahren und auch Werder da sind, ja gut, bei Werder kann man sich streiten vielleicht, aber das ist schon
Union, Gladbach, Wolfsburg, da würde ich mitgehen.
Ja, Union, Gladbach, Wolfsburg, also und ich habe, da muss man Didi recht geben. Didi hat gesagt, Gladbach zum Beispiel hat Glück, so wie der eine oder andere auch von diesen Vereinen, dass es 3 Mannschaften sind im Moment, die so klar zurückhängen. Das ist ja nicht in jedem Jahr der Fall. Also das ist schon
Also Werder hat das ja einmal erlebt, ne? Da sind sie ja auch mit 30 Punkten irgendwie.
Ja, ja.
In den freien Fall gegangen.
Ja,
Das kann noch passieren, wenn Mainz oder Köln auf einmal noch mal ins Laufen kommen.
Genau so ist das. Solche Dinge können immer passieren, haben wir alle schon erlebt. So, und um noch mal ganz kurz auf die zweite Bundesliga einzugehen.
100% müssen wir das
machen. Auf jeden Fall. Also der Norden ist ohne Worte. St. Pauli, Holstein Kiel, Hamburger SV, Hannover 96.
Ohne Worte Hamburger SV, ja.
Ich weiß nicht, was Fortuna Düsseldorf, was erlaube Fortuna Düsseldorf.
Ich weiß nicht, was sie da wollen.
Dass sie sich einfach da reinbeamen. Aber ich habe ja vor der Saison, zweite Bundesliga-Vorbereitungsveranstaltung von Sky war das, mit Stefan Hempel und Thorsten Matuschka haben wir doch in Düsseldorf. In Düsseldorf habe ich da mit Klaus Allofs.
Und da hast du natürlich gleich wieder gesagt, also Düsseldorf spielt für mich eine ganz große Rolle in dieser Saison, ne? Um ein bisschen Beifall zu erhaschen.
Ja, das könntest du jetzt so interpretieren, aber ich meine, zu dem Zeitpunkt, ich habe seinerzeit gesagt, St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und St. Pauli werden unter den ersten dreien sein. Und natürlich wurde dann gesagt, ja, ist klar, dass er das jetzt sagt, weil der Klaus daneben sitzt. Holstein Kiel hatte ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ansatzweise auf dem Schirm. Aber bisher gibt die Saison mir recht. Aber es ist, Fortuna konnte man natürlich sehen, dass sie richtig, richtig gute Spieler dazugeholt haben, auch wenn es mal rauf und runter geht. Aber da ist eine gute Energie, da sind viele Fachleute am Werk. Und ja, also ich sag mal, St. Pauli und Holstein Kiel, da kann man jetzt drehen und wenden, wie man will, mit 11 Punkten vor dem dritten Platz St. Pauli, mit Holstein Kiel 6 Punkte vor Fortuna. Gut, da kann man sich noch nicht zurücklehnen, kann man sich sowieso nicht, das wissen die auch alle, aber die sind auf Aufstiegskurs und in der Relegation haben wir Düsseldorf, HSV und Hannover 96. Dann kommen 4 Mannschaften, die ein paar Punkte mit 39, 38 dahinter sind, aber
ja, die werden nicht mehr eingreifen. So wie du es gerade gesagt hast, wird es vermutlich laufen.
Ja.
Also es gibt noch einen Kampf um Platz 3. wenn nicht einer noch komplett einbricht, wenn Holstein nicht noch komplett einbricht, aber das
ja, ja, momentan nicht. So, und beim Abstieg, genauso, und beim Abstieg ist es so, dass auch wenn Osnabrück jetzt mal bei WN Wiesbaden gewinnt, sie sind im Grunde genommen so gut wie weg. Aber dann wird es richtig, also das ist wirklich die einzige Mannschaft in der zweiten Liga, wo man sagen kann, das wird schwer, bei 8 Punkten Rückstand auf den drittletzten Platz und 9 auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Aber dann haben wir 6 Mannschaften, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist schon Wahnsinn. Da sind 6 Mannschaften, mit Hansa Rostock, mit Kaiserslautern, mit Eintracht Braunschweig, mit Schalke 04, mit Magdeburg und mit WN Wiesbaden, die in einem Abstand von 3 Punkten von 28 bis 31 da stehen. Und das 7 Spieltage vor Schluss. Also so eine Situation hat es selten gegeben. Ich war unter der Woche in Wiesbaden. Ich bin ja bei so einem Fußball-Kurzfilm-Festival im Schirmherr. On-Screen nennt sich das. Das ist eine Veranstaltungsreihe, ich glaube 20 bis 24 Städten im Vorfeld der Europameisterschaft. Da werden immer 8 Kurzfilme zum Thema Fußball gezeigt.
Okay.
Und diesmal war ich in Wiesbaden. Das
läuft jetzt logischerweise schon.
Das läuft schon die ganze Zeit. Ich war schon in Potsdam, da ging es los. Ich war in Bielefeld, ich war jetzt in Wiesbaden. Natürlich bin ich bei den anderen nicht dabei, dann hätte ich ja keine Zeit mehr, hier den 16er aufzunehmen.
Nein.
Aber ich habe in Wiesbaden Nico Schäfer getroffen. Nico Schäfer, Geschäftsführer von WN Wiesbaden, der war einer der Juroren. Wir haben da auf dem Podium hinterher gesessen, haben über diese Filme diskutiert. Wir haben uns auch so gesprochen und ich habe ihm viel Glück gewünscht und habe gedacht, naja, ihr sagt, das ist doch eigentlich gut, wie ihr dasteht. Und dann sagt er, ja Moment, wir müssen jetzt gegen Osnabrück gewinnen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich dann schon ein bisschen geschockt, als ich gesehen habe, dass Wiesbaden verliert. Und auch da, ganz kurzer Rückgriff, das habe ich mir dann nochmal angeschaut in den Kurzberichten. Das war absurd. Das war so absurd wie Leipzig gegen Mainz. Dass WN
Wiesbaden 800 Chancen oder
dass WN Wiesbaden 1-0 verliert. Das war absurd. Aber jetzt kommt noch eine Sache dazu. Da müssen wir unsere Schiedsrichter leider wieder ins Rennen schicken. Es war unser, wer war es jetzt gewesen?
Florian Exner.
So, auf jeden Fall erzielt WN Wiesbaden mit einem astreinen Kopfballtor. War das der Ausgleich oder war das?
Ja, Ausgleich.
So, das war
1-1.
Also und da muss ich ehrlich sagen, das hat dann etwas mit einer, da bin ich wieder bei Bewertung. Also wenn Vukotic mit 2,01 Meter Größe in den Strafraum eindringt, 2-3 Meter Anlauf nimmt, hochsteigt und den Ball ins Tor köpft, in astreiner Manier. Und dann steht der Herr Aydini mit einer Körpergröße, sehr guter Spieler, kenne ich, mit einer Körpergröße, ich liefere es jetzt nach.
Sehr gut, ich bin gespannt. Ich tippe auf 1,72.
1,76. Könnte aber auch, das wäre ja so groß wie ich, oder so klein wie ich. Auf jeden Fall steht.
Du hast auch geschummelt.
Auf jeden Fall steht der am Fünfer, bleibt einfach stehen, zieht den Kopf ein. Vukotic, ich meine, in England, dass der den irgendwie berührt. Und daneben steht noch einer, wo er hat sich einfach so hingestellt, 2 springen hoch und dass der den, ich weiß nicht, ob das Knie an den Kopf geht oder ich weiß nicht was, aber im Grunde genommen, wie oft haben wir das gehabt, mitten im Spiel springt einer hoch, köpft den Ball weg und ein anderer bleibt stehen und wird in irgendeiner Form berührt. Das abzupfeifen ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und ich bitte jetzt den IFAB und alle Schiedsrichter endlich mal davon Abstand zu nehmen. Früher, das war jahrzehntelang, war das unterlaufen. Wenn ich nicht hochspringe und ein anderer springt hoch und köpft den Ball weg, kann ich keinen Foul geben und ich kann das Tor nicht aberkennen. Das ist abenteuerlich und es ist lächerlich. Tut mir leid. Also wenn man das nicht langsam kapiert, dann stimmt etwas nicht. Es tut mir leid. Und das ist auch ein Eingriff in Fußballgerechtigkeit. Ein astreines Tor. Gut, das wäre jetzt nur ein Punkt gewesen, aber unter Umständen gewinnen sie dann anschließend das Spiel. Das ist ja oft so ein Dosenöffner. Also wie dem auch sei. Also das ist der Fall, das ist da in Wiesbaden passiert und darüber habe ich mich wieder geärgert, weil sowas darf nicht passieren. Gut,
du weißt ja, die hören das alle. Es wird sich angeguckt werden, man wird darüber diskutieren und vielleicht ändert sich dann in dieser Beurteilung das ein oder andere in der Zukunft.
Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. In Wiesbaden bin ich, vorher hieß es, du wirst im schönsten Kino Deutschlands sein. Ich kannte das nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist das Kino Caligari mitten in der Innenstadt. Ich kann dir nur sagen, ich glaube, dass die Leute recht haben. Ich habe so ein Kino noch nicht gesehen. Das ist 1925 gebaut worden von der UFA. Im Jugendstil, das ist ein traumhaft schönes Kino, alleine schon da drin zu sein und sich diese ganzen Jugendstil-Attribute anzuschauen, ist ein Genuss. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Also du meinst anders als diese Multiplex.
Ich weiß nicht, warum du jetzt einen Vergleich anstellen willst und andere in die Steinzeit reden willst. Nein, das ist einfach ein wunderschönes Kino, Michael. So, ich habe zwei, drei Sachen noch, dann können wir Schluss.
Aber jetzt ganz schnell.
Also, das eine von Stuttgart haben wir schon besprochen. Können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist schon abenteuerlich, dass es da eine öffentliche Kontroverse gibt. Wer jetzt da recht hat, Porsche will einsteigen, möchte aber, dass jemand aus ihrer Firma aufsicht.
Nein, das müssen wir mal in Ruhe machen.
Das müssen wir mal in Ruhe machen. Jemanden,
der sich da noch ein bisschen näher mit beschäftigt.
Das ist abenteuerlich und kontraproduktiv für Stuttgart. Die letzten beiden Dinge, Yannick Sinner, Grigor Dimitrov, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev haben bei einem Tennisturnier in Miami in den letzten Tagen Leistungen vollbracht. Ich habe das deswegen, ich bin ja nicht mehr so tennisaffin, aber meine Tochter war zu Besuch, dann haben wir das geguckt. Ich habe Yannick Sinner gegen Carlos Alcaraz, Alexander Zverev gegen Grigor Dimitrov und vorher hat Zverev auch noch irgendeinen anderen besiegt, um überhaupt da hinzukommen. Ich habe Tennis gesehen, wie ich es noch nie gesehen habe. Vielleicht geht sowas auch nur auf Hartplätzen. Das war, also ich sag mal, kannst dich erinnern, wie wir geschwärmt haben über Liverpool Man City, über dieses unfassbare Spiel, wie sie mit höchster Intensität, auf höchstem Niveau unfassbare Leistung gemacht haben. Ich habe sowas noch nie gesehen und Yannick Sinner stellt sich jetzt heraus als derjenige, der im Moment wie von einem anderen Stern spielt. Wenn du dir die Zusammenfassung anguckst, wie er gegen Carlos Alcaraz, jetzt gegen Grigor Dimitrov, habe ich es nicht gesehen, das Finale. Ich habe solche Ballwechsel in meinem Leben noch nicht gesehen. Also es ist ein absoluter Wahn, was diese Jungs da im Moment zusammenspielen. Unfassbar. So, letzter Punkt. Ich war am Sonntagabend auf der Alm.
Ich habe es befürchtet.
19:30 Uhr.
Ich habe befürchtet.
Ja,
gegen MSV.
19:30 Uhr. Und das muss ich sagen, das tut mir weh, dass zwei meiner Lieblingsvereine in der dritten Liga in Abstiegsgefahr sind. Das hat mir weh getan. Und ich habe das auch gepostet. Und das mit einem mit einer gefühlten Erstliga-Atmosphäre. Stadiontechnisch, zuschauertechnisch, die ganzen VIP-Räume, das ganze Drumherum, volles Stadion, fast 25.000 Leute, zwei Fangruppierungen, die ihre Mannschaften unterstützen bis zum geht nicht mehr, ein paar Duisburger, die zwischendurch am Anfang, ein paar despektierliche Sprechchöre von sich gegeben haben. Das hat mir auch nicht so ganz gefallen. Da muss ich nochmal intervenieren. Sie haben die Fans von Bielefeld als Abkömmlinge von bestimmten Frauen bezeichnet. Sowas muss nicht sein.
Die auch einer Arbeit nachgehen wollen.
Genau, also sowas muss nicht sein, das hat mir nicht gefallen, aber gut, vielleicht bin ich jetzt auch wieder zu empfindlich, aber ich muss sagen, wie sie ihre Mannschaft unterstützt haben und teilweise im Stich gelassen wurden, ja, aber es ist ja auch ein Grund, warum der MSV jetzt da unten auch steht, auch wenn sie jetzt ein paar Mal gewonnen haben. Es war für mich ganz, ganz schwer zu sagen, ich lebe jetzt hier Arminia, das war mein erster Verein. Wenn die gewinnen, dann verliert MSV. Joscha ist der größte Fan, einer der größten Fans vom MSV. Das tut alles weh, sowas zu sehen. Aber ja, die Mannschaft war am Ende, auch wenn sie nur 2-0 zurückgelegen hat, hat sie nicht sich so aufgebäumt. Das haben die Fans dann auch entsprechend honoriert. Aber das war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Ich war eingeladen. Man trifft immer eine Reihe von Ex-Spielern, Wolfgang Pohl, Thomas van Heesen, Detlef Schnier und viele andere. Also wir haben da zusammen, Matthias Westerwinter, wir haben zusammen Fußball geguckt, analysiert, diskutiert. Das war schön, aber es ist auch sehr schade, dass derartige Traditionsvereine mit so einer Anhängerschaft in solchen Situationen sind, muss ich ehrlich sagen.
Ist wohl wahr. Gut, das für heute. Jetzt haben wir Pokal morgen, übermorgen, Bundesliga, nächste Woche Champions League. Jetzt wird's langsam spannend in allen Wettbewerben und auch natürlich in der dritten Liga. Wer bleibt drin, wer steigt auf? All das in den nächsten Wochen. Schöne Zeit, bis bald. Ciao, ciao.
Alles Gute, Leute. Ciao.